Herzlich willkommen zu Rundum Versorgt, dem Pflegepodcast Ihrer KKH in Zusammenarbeit mit FAMPLUS.
Neurodivergenz trifft Pflegesystem. Wann und wie gibt es für euch oder eure Angehörigen Anspruch auf Unterstützung? Das besprechen wir heute und ich freue mich sehr auf jemanden, der auch immer sehr kritisch aufs ganze System drauf guckt, aber auch eben mittendrin steckt. Markus Oppel, Krankenpfleger, Pflegeberater, Sachverständiger, vielfach pflegender Angehöriger und Pflegeexperte für pflegebedürftige Kinder und Jugendliche. Hallo Markus.
Hallo Denise. Hallo ihr Lieben da draußen.
Und genauso tief steckt Viktoria Eiden drin. Sie ist Pflegeberaterin bei FAMPLUS und ebenfalls Pflegeexpertin für pflegebedürftige Kinder und Jugendliche. Hallo Viktoria.
Hallo Denise, hallo zusammen.
Ich freue mich sehr auf euch und habe natürlich bei dem Thema Neurodivergenz trifft Pflegesystem mal gegoogelt, wie wird eigentlich diese Neurodiversität überhaupt definiert? Wir haben das alle, ich sage jetzt mal vorsichtig, in letzter Zeit schon öfter mal gehört. Und Neurodiversität beschreibt ja laut Google eigentlich die Bandbreite der natürlichen Vielfalt der Gehirnentwicklung. Da habe ich gleich noch ein paar explizite Fragen zu, aber vielleicht könnt ihr erst mal sagen, welche Diagnosen zählen eigentlich zu Neurodivergenz?
Ja, also ich steige mal ein, denn das ist so breit wie das Spektrum, was wir hier meinen, ist, das kann so vieles sein. Das kann von Zwängen, Ängsten, ADHS, ADS, Autismus-Spektrum, da gehört so viel dazu, dass wir eigentlich für jeden Abschnitt des Spektrums eine eigene Folge aufnehmen könnten.
Oh ja, wunderbar. Du hast eben schon so ein paar genannt, Viktoria. Hast du noch eine Ergänzung?
Ja, man muss einfach sich das im Gesamten anschauen. Das sind die wesentlichen Punkte. Es gibt natürlich ganz viele Untergruppen und Mischformen. Und man kann auch nicht die Diagnose über einen Kamm scheren. Es steckt ja immer noch ein Mensch dahinter. Und ich kann nicht sagen, nur weil das Kind 1 ADHS hat, ist Kind 2 hat dieselben Verhaltensweisen. Es gibt viele Überschneidungen und trotzdem geht es in jede Richtung und kann genauso unterschiedlich sein.
Wenn wir jetzt über, was ihr gesagt habt, ADHS zum Beispiel, Autismus, also allgemein über Neurodivergenz sprechen, was bedeutet das eigentlich konkret im Alltag von Familien? Ich glaube, Markus, du kannst da gerade live berichten sozusagen, oder?
Genau wie Viktoria bin ich jeden Tag in diesen Familien unterwegs, als Berater, als Experte, als Begleiter, als neutrale Unterstützung im Auftrag der Pflegeversicherung, teilweise auch in meiner Rolle, wie auch Viktoria ja ist, bei FAMPLUS. Und wir können da vermutlich wirklich Lieder dazu singen. Ich war gerade gestern ganz einprägsam bei einem Zweijährigen, der irgendwie so eine frühkindliche Diagnose, jetzt eine Autismus-Spektrum-Störung bekommen hat, der ausgeprägteste Verhaltensweisen hat, wo die Behörden sich die Türen in die Hand geben und wo jeder einen anderen informiert und anschwärzt. Und das ist so groß und so breit. Jetzt darf das Kind gerade seit 3 Wochen nicht in den Kindergarten, weil die Schulbegleitung krank ist oder die Kindergartenassistenz krank ist in dem Fall. Es ist so schwierig für die Betroffenen und deren Familien.
Ah, okay, du hast gerade schon gesagt, was hat das Kind? Was sagtest du genau?
Also er ist frühkindlich quasi diagnostiziert worden mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Also er ist im Spektrum, ne, der ist also neurodivergent und da werden wir jetzt im Verlauf der nächsten Zeit, die wir jetzt sprechen, ja auch drauf kommen, ne, wie formulieren wir denn Dinge, damit wir das Wording finden, welches dann für eine Begutachtung, für eine Eingruppierung in bestimmte Dinge möglich ist. Und Neurodivergenz ist eben eher so, ich sag mal, Social-Media-Sprech gewesen die ganze Zeit. Und das drückt jetzt so ein bisschen in die bestehenden Systeme rein. Aber ich habe es jetzt extra nicht so deutlich gesagt, damit man es nicht erkennt, aber ich kann es auch noch ein bisschen klarer machen, da stand Autismus. Und wir sagen seit 15 Jahren nicht mehr Autismus. Vicky, hilf mir.
Aber man findet es immer noch auf den Arztbriefen, sowohl Asperger-Autismus, frühkindlicher Autismus. Es ist manchmal auch so ein bisschen Zufall, an was für Ärzte man gerät, eben was denen ihr Hintergrund ist. Und auch Markus, du hast es angesprochen mit den Behörden. Es ist ein wahnsinniger Kampf. Die Eltern erleben ein tägliches Sie haben die Belastung, dass sie sich ja um ihr Kind kümmern müssen und sehr viel mit Behörden arbeiten müssen. Und die Großteil der Behörden antwortet den Eltern, wir sind nicht zuständig oder wir sind nur für einen Teil zuständig und für die fünf anderen Teile sind wir aber nicht zuständig. Und auch gerade wenn es um Schulbegleitung geht, um besondere Schulformen, um den Fahrdienst zur Schule, dann geben sich die Kostenträger auch gerne, ruhen sich darauf aus und sagen, na ja, irgendwer anders wird es machen. Die Eltern kämpfen sich durch, kriegen gleichzeitig den Ärger, sie wahren die Schulpflicht, erfüllen sie nicht, weil das Kind nicht in die Schule geht. Und werden im Prinzip von allen Seiten so ein bisschen angeklagt, dass sie es falsch machen, obwohl niemand sagt, ich nehme diese Familie wie einen Krisenmanager an die Hand. Und einer ist dafür zuständig zu sagen, welche Behörde zahlt den Fahrdienst, welche die Schule, welche die HPT. Genau, das ist sehr belastend für die
Was
Familien.
ist HPT,
Die
Viktoria, einmal?
heilpädagogische Tagesstätte.
Okay, alles
Genau.
klar. Aber bald dürfen wir das. Ich muss dir kurz reingrätschen, Denise,
Ja,
weil
klar,
ich,
gerne.
wir hatten im Vorgespräch schon kurz, ich muss mich politisch gerne ein bisschen bedeckt halten, aber da muss ich reingrätschen, denn wir werden das hoffentlich nächstes Jahr dürfen, Viktoria und ich, denn es gibt die neue pflegefachliche Begleitung, die steht zumindest im Ideenpapier der Bund-Länder-Kommission, die jetzt hoffentlich in der Reform, im Pflegereformvorschlag, der Mitte Mai erwartet wird, dann auch drinnen steht, denn die pflegefachliche Begleitung, wir sollen genau das werden. Wir sollen diese Lotsen werden, die übergreifen über die Kostenträger unterstützen dürfen. Ich hoffe, dass das auch wirklich kommt, denn das wollen wir heute ja ein bisschen rausarbeiten. Genau das fehlt. Ja, man hat
Genau.
fünf verschiedene Beratungen, von denen fünf nicht zuständig sind. Und wir brauchen jemanden wie Viktoria, wie mich, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen aus der Neutralität, die hier rein dürfen. Und das wäre ganz, ganz wichtig für die Familien, dass wir das machen. Und das machen wir heute schon, aber wir brauchen da quasi noch ein Stempel dafür, ja, eine
Ja, das heißt,
übergeordnete Möglichkeit.
genau, noch mal ganz klar gesagt. Also Mitte Mai gibt es da, Mitte Mai 26, also für uns steht es jetzt kurz bevor, gibt
Ja.
es da Reformen im Gesundheitssystem, die euch hoffentlich zu Krisenmanagern, als ihr als Pflegeberater, dass ihr die Krisenmanager dieser Familien sein könnt. Hört ihr diesen Podcast nach Mitte Mai 26? Hat sich da schon einiges getan? Also vielleicht dann noch mal ganz kurz nachlesen. Vielleicht können wir auch einfach einen Link dann hier unter diesen Podcast stellen, dann könnt ihr euch da auf den allerneuesten Stand bringen. Ich würde gerne noch einmal die ins Boot holen, die noch gar nicht so weit sind. Nur so ein ganz kurzer Ausflug. Wer bestimmt denn, also wenn uns jetzt Eltern zuhören, die noch keine Diagnose für ihr Kind haben? Markus, du hast gerade schon eine Situation angesprochen bei einem Zweijährigen. Also da wurde frühkindlich schon diagnostiziert. Aber wie kommen Eltern an so eine Diagnose, beziehungsweise wie geht man es an? Was muss man als Eltern merken, um sagen zu können, oh, da müssen wir mal was machen? Also ich sage jetzt mal die großen Anführungszeichen, was ist normal, was ist neurodivergent in Anführungszeichen?
Also hier war jetzt tatsächlich, es gibt so Früherkennungszeichen, gerade bei Autismus-Spektrum ist es doch relativ deutlich, so fehlendes soziales Lächeln, fehlende Winke-Winke-Geste, ja, nicht tun als ob spielen, also so dieses klassische Puppenküche-Kaufladen, das machen die im Regelfall nicht. Da kann man so ein bisschen sich dran entlanghangeln, wobei das auch im bestimmten Altersabschnitt wieder normal sein kann. Da müssen wir jetzt über Entwicklungsphysiologie und Entwicklungspsychologie sprechen. Das führt hier in diesem Podcast-Format ein bisschen zu weit. Fakt ist, dass dieses Kind jetzt in der U-Untersuchung aufgefallen ist mit einem knappen Jahr und dann ein Jahr jetzt gewartet hat auf einen Termin. Das ist die Realität. Die Realität ist, dass man ein Jahr auf fachärztliche Begleitung wartet und jetzt geht's ja erst los. Dann ist man erstmal bei einem Facharzt und dann geht man ja zum nächsten. Das heißt, also die waren jetzt in dem speziellen Fall, sind die direkt in die Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie überwiesen worden, haben da ein Jahr gewartet und haben jetzt ein weiteres Jahr Wartezeit, wenn sie Glück haben, nur 9 Monate auf den SPZ-Besuch und haben jetzt Anträge gestellt auf Autismustherapie, was auch so 1, 2 Jahre dauert. Also es ist ein ganz, ganz zähes Warten und bangen, bis man passgenau die Unterstützung bekommt.
Ja, und auch dann ist die Unterstützung, weil du sagst, passgenaue Unterstützung, auch die ist nicht immer
Ja.
so passgenau, wie man sich's wünscht. Also gerade auch bei ADHS, die ganzen Elterntrainings, die es gibt, die sind, da muss, also es gibt ganz wunderbare Elterntrainings, selbstverständlich, aber nicht alle Elterntrainings sind für alle Eltern geeignet, weil eigentlich gehören die Eltern mit untersucht, ob die nicht vielleicht auch an ADHS leiden. Und dann funktioniert das normale Elterntraining für diese Familien überhaupt nicht, weil die Eltern schon ganz anders denken, weil einfach Verarbeitungsprozesse im Gehirn schneller sind auf anderen Wegen und dann brauche ich ein Elterntraining, das darauf ausgelegt ist, weil ansonsten, gerade habe ich einige Familien, die sagen, dann sitzt man da im Stuhlkreis, im Gruppenkreis für 5, 6 Abende. Und natürlich, wer gibt sich die Blöße und sagt, wir haben alles versucht und es hat gar nichts funktioniert von dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Wenn die drei Familien vorher sagen, Mensch, wir haben ins Bett gehen, klappt viel besser, Zähneputzen ist toll, dann sind die wenigsten, die den Mut haben, zu sagen, stopp, hier, das passt gar nicht bei uns, ich bin hier falsch, weil man ja das Gefühl hat, man macht ja schon so viel falsch. Und hier müssten wir eigentlich vorher differenzieren. Wie ist dieses Familiennetzwerk? Wie funktionieren die Eltern? Was sind die Strategien, die ja sich schon angeeignet haben? Die fangen ja nicht bei Null an. Und darauf aufbauen. Und auch das kann man natürlich in der pflegefachlichen Begleitung, können wir da viel übergreifender hinschauen, wenn eben der Berater auch bereit ist, über sein eigenes Sozialgesetzbuch hinweg zu gucken und auch nach links und rechts zu schauen. Und dann kommen wir viel eher an passgenaue Strategien, die ja dann auch Zeit sparen. Aber unser System funktioniert momentan so nicht.
Und
Sag mal.
ich muss rein, es tut mir leid,
Ja,
Denise. Und
klar, gerne.
wir sparen nicht nur Zeit, sondern wir sparen Geld. Effizientere Strukturen spart Geld im System. Und wir verschwenden so viel Geld, weil Leute von A nach B, von Pontius zu Pilatus, ich bin ja auch pflegender Vater, ich kenne das alles, was wir da für Geld ausgeben und was wir uns dann für Fahrtkostenerstattung holen, für Klinikbesuche, und das ist alles unnötig. Und das ist so viel, und das sind nicht nur wir, das sind nicht nur Victoria, ich und 17 andere Familien in Deutschland. Es sind Zehntausende. Und was das für Geld freimachen würde, da bräuchten wir die ganzen Kürzungen im Gesundheits- und Pflegesystem nicht in dem Ausmaß, wie sie uns jetzt erwarten in den Referentenentwürfen. Das muss ich nochmal so dazu sagen. Wir müssten die ganzen Strukturen hier umbauen, effizienter gestalten, durch Fachleute beraten lassen. Und da bin ich mir absolut 100% sicher, und sowas lasse ich mir eigentlich nicht gerne zuschreiben, aber ich bin mir 100% sicher, dass wir hier Abermillionen und Milliarden sparen können, und da bräuchten wir viel weniger Kürzungen, wenn wir es
Okay,
so
dann
machen
lasst
würden,
uns
wie Vicky beschreibt.
jetzt hier einen Plan machen, was genau passieren muss. Also es fängt alles an mit der Diagnose. Auch da habt ihr schon gesagt, unfassbar langwierig von Facharzt zu Facharzt. Wobei ich auch eben gerade direkt dachte, ein Psychologe ist doch eigentlich bei einer Neurodivergenz nicht wirklich das Richtige oder nicht immer das Richtige. Also da muss es schon anfangen. Wie kriegt man es hin, dass es da schneller eine Diagnose gibt beim richtigen Facharzt?
Ja, schwierig.
Ja.
Wir bräuchten natürlich mehr Ärzte, die dann Kapazitäten haben. Dann muss man je nach Region auch immer schauen mit diesen Kassensitzen von der Kassenärztlichen Vereinigung, dürfen sich überhaupt so viele Kinder- und Jugendärzte, auch allein schon der normale Kinderarzt, dürfen sich überhaupt so viele niederlassen, wie man bräuchte, weil es hier klare Regeln gibt, wie die Sitze verteilt werden, aber oft auf sehr veralteten Zahlen. Also auch das ist so ein Strukturhaken, der da dazwischen hängt, der Sachen blockiert. Auch muss man sagen, man darf nicht sagen, wir fangen erst an, wenn wir eine Diagnose haben, weil das ist verschwendete Zeit. Wir müssen viel früher anfangen. Wir müssen in ein System kommen, dass wir sagen, okay, das Kind ist hier gerade in dem Stand, wo es ist, und die Familie ist auch in ihrem System, wo sie ist. Und bis man die Diagnose hat, kann man aber schon mit ganz vielen Sachen, mit Kompetenztraining zu Hause starten, egal ob dann später eine Diagnose rauskommt oder es jetzt einfach doch nur eine Phase war, die sich entwickelt hat. Aber selbst wenn es nur eine Phase war, in der Zeit, wo ich die Familie so stärke, dass das System funktioniert, dass die Eltern berufstätig sind, dass die nicht am Ende ihrer Nerven sind, wenn das Kind endlich schläft, oder sich das Wochenende einfach eine wahnsinnig belastende Situation ist, dann stärke ich ja hier schon eine ganze Struktur. Wenn da die Beziehung und der Alltag besser funktioniert, dann ist auch das Kind entspannter und dann lösen sich Probleme leichter. Aber dazu müssten wir hier viel früher anfangen und nicht erst warten, bis wir die Riesenprobleme haben.
Wie komme ich als Eltern an ein Kompetenztraining und wer sind die Personen, die mich als Familie stärken können?
Unterschiedlich. Man kann natürlich googeln und es selbst bezahlen. Da gibt es genug Anbieter, die sowas anbieten. Auch
Und
hier
auch frühe Termine.
Genau, und auch frühe Termine. Je mehr man bezahlt, desto schneller geht die Sache. Das ist so wie wenn ich einen MRT-Termin als Kassenpatient will, wenn ich den privat bezahle, habe ich den auch übermorgen. Aber nicht jede Familie hat das Geld und es, also das gute Aufwachsen einer Familie sollte auch nicht die Voraussetzung sein, dass die super wohlhabend sind. Also auch die Familien, die sich das nicht leisten können, haben das Recht darauf, in einer guten Beziehung groß zu werden und an Strategien zu kommen. Es gibt die Familienstützpunkte, die da schon viel mithelfen, aber auch denen sind natürlich immer die Hände gebunden, weil es ist immer eine Kostenfrage, dass auch die Caritas ist zum Beispiel ein Riesenanbieter von Familienstützpunkten, Erziehungsberatungsstellen. Das ist kostenfrei für die Eltern, aber die sind ja auch wieder von oben gedeckelt. Und damit können die gar nicht so umfangreich arbeiten von dem, was sie eigentlich wissen würden und gerne machen würden. Also auch hier wird im sozialen Bereich einfach viel eingespart, was aber später große wirtschaftliche Folgen hat natürlich. Weil wenn ich den Jugendlichen habe, der in einem schlechten Umfeld groß wird, die Eltern werden ihre Arbeit reduzieren oder schlechter machen, weil sie belastet sind. Das Kind kommt schlechter durch die Schule, weil es belastet ist, kriegt vielleicht noch eine Depression, ist später gar nicht so leistungsfähig, wie man es erwarten würde von einem 20-Jährigen. Also diese ganzen wirtschaftlichen Folgen sind ja viel, viel teurer in der gesellschaftlichen Summe als frühzeitig in das Soziale zu investieren, um da die gute Basis zu schaffen.
Dann sag mir mal ganz konkret, was tue ich, bevor ich vielleicht eine Diagnose habe und ich möchte ein Kompetenztraining, ich kann es aber nicht bezahlen. Wer wäre mein erster
Die
Ansprechpartner?
Erziehungsberatungsstelle oder Familienstützpunkt.
Okay, Erziehungsberatungsstelle, Familienstützpunkt, das schon mal für euch. Da einfach mal googeln, was gibt es da bei euch in der Nähe? Sucht euch die Leute, holt euch Infos ran, hört natürlich auch weiter zu. Wir hoffen, wir können da noch wertvolle Tipps heute
Und
geben.
natürlich,
Dann.
ich muss hier einmal reingehen. Und natürlich habt ihr den Rechtsanspruch auf Pflegeberatung, ja, durch die Pflegeversicherung. Ja, das hat jeder, der in Deutschland pflegeversichert ist. Und welcher Anbieter das dann ist und ob die Person dann genau für euch speziell richtig ist, das zeigt sich dann. Aber den Anspruch gibt es auf, den möchte ich gerne noch erwähnt haben, weil wir natürlich auch wissen, wer in der Region dann der Familienstützpunkt oder die Erziehungsberatungsstelle ist, die vielleicht genau das Richtige kann und darf.
Sag mal, wann habe ich einen rechtlichen Anspruch auf Versorgung? Muss dann bei einem Kind, was neurodivergent ist, ein Pflegegrad festgestellt werden?
Muss? Nein. Nein.
Also das heißt,
Kann
den
ja.
Anspruch habe ich, wenn es eine Diagnose gibt. Okay,
Nee,
gut.
also Anspruch auf
Nee?
Pflegeberatung hat man erstmal immer, wenn man in Deutschland
Nein, nein,
Pflegeversichert,
Pflegeberatung,
zwei
ich meine
Jahre,
jetzt
genau.
die Versorgung, die eventuell dann kommen kann.
Genau. Nee, also man ist jetzt nicht zwingend, man braucht jetzt nicht zwingend einen Grad der Behinderung, einen Pflegegrad oder irgendwas anderes, ja. Also es gibt eine besondere Herausforderung, wenn wir nicht Auffälligkeit sagen wollen. Es gibt irgendwelche Hinweise darauf, dass hier besondere Bedürfnisse vorliegen, dass hier ein Bedarf ist, der einfach einen besonderen Förderbedarf darstellt. In dem Moment ist es dann hier möglich. Genau.
Sag mal, ich habe gelesen, diese Neurodivergenzbewegung, so nennt es sich, die fordert ja hinsichtlich dieser Vielfalt der Gehirnentwicklung, dass wir alle umdenken. Also weg vom medizinischen Modell dieses Krankheits- und ja, defizitären Denkens eigentlich. Und du, Markus, sagtest gerade so nebenbei, ja, das ist so ein Social-Media-Sprech, Neurodivergenz. Ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was ihr eigentlich wollt?
Genau, also da kommt das her, das habe ich so gesagt. Also es kommt aus der Social Media Bubble, da haben eben die ersten Erwachsenen und die ersten Eltern betroffener Kinder haben eben hier dieses Neurodivergenzmodell in Deutschland groß gemacht und da sind wir sehr froh drüber, dass das jetzt so auch in das allgemeine System hereindrückt. Das war die Aussage, um das nochmal kurz einzuordnen. Und ja, das ist natürlich absolut gewollt, aber wenn wir jetzt zum Beispiel, ja, bei der Einstufung zum Pflegegrad oder bei der Feststellung des Schwerbehindertenausweis das Thema Krankheit außen vor lassen und sagen, mein Kind ist neurodivergent, dann sind die Systeme eben nicht auf dieses Neurodivergenz-Sprech vorbereitet, ja, weil hier ist man noch in diesen medizinischen Strukturen gefangen. Ja, ich brauche eine ICD-10-Diagnose, Punkt. Ja, ich brauche die Herausforderungen, die Besonderheiten und es interessiert mich jetzt auch nicht, was du da in der Schule machst, sondern es interessiert mich, welche Therapien stattfinden. Ja, also das heißt Kompetenztraining, toll, super, toll, dass ihr das macht, werde ich aber nicht. Ich werde nur Ergotherapie. Und da sind wir eben, da müssen wir dran arbeiten, dass wir hier das System oder beide Systeme, Schwerbehinderung und Pflegegrad öffnen dafür. Da müssen wir dran arbeiten.
Wow, also es ist, dann lass uns direkt weitergehen zum Thema Eingruppierung. Also wann wird wie ein Kind wo eingruppiert? Ich habe da mal in Vorbereitung dieses Podcasts so Listen gesehen. Mit 0 Monaten muss das Kind das können, mit 3 Monaten das, mit 6 und mit 9 Monaten das. Und wenn es das nicht kann, dann, Markus, erklär bitte, was läuft
Oh,
da?
also die Pflegegradbegutachtung bei Kindern und Jugendlichen, die erkläre ich normalerweise in 3 Stunden. Das müssten wir jetzt hier ein bisschen skippen, ja. Also
Drei
wir haben,
Minuten.
ja, wir haben die grundsätzliche Situation, dass ein Kind im Begutachtungsrecht mit 12 als erwachsen gilt. Bis dahin wird es je nach Alter unterschiedlich beurteilt. Ja, immer in Anbetracht der altersbedingten Unselbstständigkeit. Wir in der Pflegeberatung stellen uns immer ein gesundes Kind gleichen Alters, gleichen Geschlechtes vor, gegenüber dem, das wir gerade uns anschauen. Diese Möglichkeit hat der Gutachter, die Gutachterin gar nicht so, denn der hat ein Formulargutachten, die Kollegin hat ein Formulargutachten, das die abarbeiten muss. Deswegen ist es für uns in der Pflegeberatung, wenn wir eine Pflegegradvorbereitung, eine Pflegegradberechnung machen, viel detaillierter, viel tiefer, viel leichter möglich als in der Begutachtung, wo man sich eben an Dinge halten muss. Deswegen hier die Aufforderung, bevor ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe pflegende Eltern, liebe Betroffene draußen, einen Antrag stellt auf Anerkennung eines Pflegegrades, auf Leistungen aus der Pflegeversicherung, bitte eine Pflegeberatung in Anspruch nehmen, egal auf welchen Weg. Ja, versucht euch diese Ansprüche durchzusetzen, denn ihr werdet diese Vorbereitung brauchen, weil ihr werdet bestimmte Dinge anders ausdrücken müssen, als ihr sie ausdrücken wollen würdet, damit ihr in diese Altersstrukturen hineinpasst.
Wie sieht so ein Gespräch aus, Victoria zum Beispiel, wenn du das führst?
Wenn
Gehst du
ich mit
zu
den
den Familien?
Eltern,
Ja, geht ihr nach Hause oder kommen die zu euch oder geht das telefonisch?
Unterschiedlich. Also ich mache sehr viel über Video tatsächlich. Aber ich mache natürlich auch die Hausbesuche. Im Idealfall, wenn ich bei den Hausbesuchen bin, dann lerne ich das Kind auch mal kennen für, aber das Gespräch dann mit den Eltern, weil das Kind soll das gar nicht alles mithören. Aber wenn ich mit dem Kind einfach mal Karten spiele oder mir sein Zimmer zeigen lasse, was das Kind interessiert, dann kriegt man ja auch schon seinen Eindruck. Das Gespräch selber führe ich aber mit den Eltern, weil wir einfach hier für den Pflegegrad natürlich nur auf die Defizite eingehen müssen. Und ansonsten würde man ja immer sagen, das Kind kann ja irgendwas ganz toll, aber für den Pflegegrad ist es nicht relevant. Es ist einfach, wir müssen auf die Defizite eingehen und vor allem auch auf die Unterschiede zu eben dem gleichaltrigen Kind. In der Vorbereitung gehe ich das mit den Eltern wirklich Punkt für Punkt durch. Wir schreiben uns auch auf, wie häufig kommt etwas vor, in welcher Ausprägung, wie lange dauert es, was bedeutet, welcher Hilfebedarf entsteht daraus. Also ist mein Kind wütend, aber es geht dann einfach in sein Zimmer, ist 10 Minuten wütend und kommt dann wieder. Oder ist es so, dass ich es 25 Minuten begleiten muss, in seiner Wut, um einfach auch Selbst- und Fremdgefährdung zu verhindern und das Kind zu koregulieren, dass es wieder auch ansprechbar wird. Findet das Ganze schon vor der Schule statt, abends? Also wir müssen auf diese ganzen Details eingehen. Wie viele Wege brauchen wir, um ins Bad zu kommen, zum Zähneputzen? Also sprich alles, was mit Körperpflege, Ausscheidung zu tun hat. Dann natürlich das alles Medizinische, was ist verordnet, Medikamentengabe. Aber auch als letzten Punkt, der oft so ein bisschen vernachlässigt wird, eben diese Alltagslebengestaltung, einfach wie kommt das Kind mit Übergängen zurecht? Man holt es von der Schule ab und sagt, so, wir gehen jetzt spontan Eis essen. Ist es machbar? Verkraftet es das Kind? Was man ja meinen könnte, das ruft bei allen Hurra. Es gibt aber genug Kinder, die sagen, das war so nicht geplant. Eis essen steht nicht im Wochenplan und damit ist es eine Änderung der Routine. Und dann ist die nächsten 2 Stunden sind die Eltern damit beschäftigt, wieder das Kind zu koregulieren. Die werden nie wieder mit dem Kind spontan Eis essen gehen, sondern das ist alles vorher angekündigt. Und das ist natürlich das, was wahnsinnig zeitaufwendig und belastend ist, weil man ja denkt, das ist ja eine Kleinigkeit. Also da ist ja wirklich nichts Großes dabei. Aber wenn halt die Folge dann nach 2 Stunden dauert, in denen man ein Elternteil auch wirklich nichts anderes tun kann, weil der voll eingebunden ist und alle danach emotional komplett erschöpft sind, dann ist es sehr wohl ein großer Hilfebedarf, den andere Familien nicht haben.
Also ich hoffe ja auch heute ein bisschen die ins Boot zu holen, die noch ganz am Anfang stehen, vielleicht so den ersten Anfangsverdacht haben. Und das wäre eben die Stelle, wo man auch sagen muss, ihr seid wirklich ja, der Partner an meiner Seite in so einem Fall. Ja, ihr
Ja.
kommt da nicht hin und sagt, das läuft mies, das läuft schlecht und jetzt schalten wir mal das
Keinesfalls.
Jugendamt ein. Also überhaupt gar nicht. Ihr seid
Was
wirklich auf
übrigens
gutes.
nicht schlimm ist, Jugendamt
Nein.
einschalten, wir müssen von diesem, das ist, danke, dass du das hier so
Ja.
reinrufst, das ist
So doof
total wichtig.
gesagt hast.
Genau, ja, das sagen aber alle so doof. Und
Ja.
wir müssen auch diesen Verdacht vom Jugendamt wegnehmen, dass der immer die Kinder wegnimmt. Natürlich gibt es diese Extremfälle, ich habe auch gerade wieder einen, aber das ist die absolute Ausnahme. Ich bin um jede Jugendamtmitarbeiterin froh, die in Hausbesuch fährt und die eine Familienhilfe installiert. Das ist oft wirklich der erste Schritt in der Überforderung, um da rauszukommen. Also
Ja.
vielleicht. Jetzt wirklich nichts gegen dich, aber vielleicht können wir alle so ein bisschen von diesem, die schicken mir das Jugendamt. Selbst wenn wir das empfehlen würden, dass das Jugendamt da mal einen Hausbesuch macht, machen wir das nicht in der Absicht, jemandem weh zu tun oder Familien zu zerstören, sondern entweder zum Schutz des Kindes oder zur Entlastung der Eltern. Ja, also das wäre mir noch ganz wichtig, weil ich natürlich mit vielen Jugendämtern, wir sind ja dann zukünftig die pflegefachliche Begleitung, die alles steuern soll, darf, muss, kann. Und wir sind natürlich in Kontakt mit unseren Netzwerkpartnern in den Jugendämtern und die sagen immer, wenn du mal die Gelegenheit hast, mal sowas zu sagen, das sage ich immer gerne. Ne? Das ist, wir
Danke,
müssen
dass du,
wertschätzend sein hier.
ja genau, danke, dass du da direkt reingegrätscht bist, weil das ist ja oft das, was Eltern haben, also im Namen der Eltern zu sprechen, oh Gott, dann kommt das Jugendamt, das ist halt genau, wie du sagst, in vielen, vielen Köpfen, aber dass es darum geht, wirklich auch ein gutes Netzwerk für mich als Familie zu bauen, mit ganz vielen Hilfen. Und eine Familienhilfe vom Jugendamt ist zum Beispiel, ich sage, oder stell mal die Frage, ich glaube sogar kostenfrei für Familien, oder?
Ja, natürlich, genau.
Siehst
Und
du,
es gibt,
also
und
letztendlich.
da, ja. Und da kommen wir
Nee,
wieder zu diesen
letztendlich.
ganzen, ja, super.
Nee,
Wir
jetzt
kommen zu
du.
diesen, wir hängen in diesen verklüfteten und zerklüfteten
Ja.
Hilfestrukturen, weil jetzt haben wir schon so viele benannt, jetzt kommt wieder was Neues dazu. Und das macht, also das kann kein normaler Mensch, der nebenbei noch Vollzeit arbeitet oder auch 30 Stunden arbeitet oder noch ein Geschwisterkind hat, ein kleines, das kann kein Mensch alleine. Das geht
Nee.
nicht. Hier Familienhilfe, dort Jugendamt, ist es schlimm, ist es nicht schlimm, dann kommt der Familienstützpunkt, dann kommen wir in der Pflegeberatung, dann gibt es spezielle Pflege. Wer soll denn da durchblicken? Entschuldigung. Dann kommen wir noch zur IUTB-Stelle, die noch den Schwerbehindertenausweis unterstützt. Ja, aber was soll denn das? Das
Was
funktioniert
heißt
doch nicht.
du?
Das
EUTB-Stelle genau?
ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Das sind
Ah,
Menschen, die
schön.
im Regelfall auch betroffen sind von einer Behinderung und dann eben bei Behinderungs- und Teilhabethemen unterstützen, wie zum Beispiel bei Anträgen für Assistenzleistungen oder eben auch für Schwerbehinderungen. Die kommen ja auch noch ins Boot. Also es ist super, dass wir diese ganzen spezialisierten Strukturen haben und es ist auch wichtig und notwendig, dass die nebeneinander existieren, aber wir müssen das besser vernetzen und verzahnen und das sehen wir in der Pflegeberatung unsere Rolle. Zumindest wir als die paar Neutralen, die es gibt, die Unabhängigen, wir sehen da unsere Rolle in diesen Vernetzerstrukturen, weil wir müssen, das hast du jetzt schon ganz oft gesagt und ich bin ja ganz oft reingegrätscht, Entschuldigung dafür, Denise, ich finde es ganz wichtig, dass wir die neuen Leute, die das jetzt frisch haben, ja, die da jetzt ganz frisch Auffälligkeiten bemerken, die vom Kinderarzt hingewiesen wurden, von der Kindergärtnerin, von der Erzieherin hingewiesen wurden, oh, da müssen wir mal gucken, bin mir nicht so sicher, dass wir da nichts übersehen. Dass diese Leute eben nicht mehr die Angst haben, oh Gott, ich bin so überfordert, sondern dass sie nur noch sagen können, ja, hier klicke ich drauf, mache einen Termin, kommt jemand, bespricht mit mir alles und schiebt alles an. Das wäre der Traum, weil dann würden wir wirklich helfen.
Und es würde
Aber
auch, man muss ja auch sagen, die Eltern, also so der, ich sage jetzt mal, der Werdegang der Eltern, das ist ja auch in der Einstieg in ihre Pflegekarriere, ist ja auch nicht ein geebneter Weg, sondern das fängt ja an, man macht sich vielleicht selber seine Gedanken. Dann kommt irgendwann die Kita oder der Kindergarten sagt, im Entwicklungsgespräch passt was nicht. Auch hier sind manchmal die Gespräche nicht immer gut geführt, sodass die Eltern das Gefühl haben, okay, wir haben schon mal komplett in der Erziehung versagt. Also die wenig wertschätzend sind und wo man wirklich oft das Gefühl hat, dass mir Eltern berichten, sie hätten jetzt, das ist quasi eine Mängelliste wie beim TÜV, Kind ist überall durchgefallen. Und sie als Eltern setzen nicht genug Grenzen und kümmern sich eh zu wenig. Die Eltern, die aber zu Hause schon wahnsinnig viel mehr machen, nämlich schon immer, dann ist diese emotionale Hemmschwelle steigt bei den Eltern. Diese Beklommenheit, die sie mit sich rumtragen, was haben sie eigentlich alles falsch gemacht bisher? Bis dann irgendwann die nächste U-Untersuchung ist, die ja in der Regel wirklich auch eine kurze Sache ist. Das macht 3, 4 Tests mit der Arzthelferin. Vielleicht noch 1, 2 Minuten Gespräch mit dem Kinderarzt, aber dann ist auch schon fertig, wenn man nicht ganz laut hier schreit, wir haben hier ein Problem. Oft kommen dann natürlich Aussagen, ja, unser Kind ist auch unruhig, schläft schlecht. Dann weiß man ja natürlich auch nicht, übertreibt man vielleicht selber, steigert man sich in was rein, ist es wirklich so? Und bis überhaupt die Eltern in der Lage sind, bei der Erziehungsberatung anzurufen, die ja schon vom Namen so klingt, wir haben ein Problem in der Erziehung, also ergo, wir haben es falsch gemacht. Oder bei einem Kinder- und Jugendpsychiater, der ja auch hier gesellschaftlich noch drin ist, das ist das Ende der Fahnenstange. Wir sind jetzt im Schlimmsten angekommen. Also da würde jeder lieber beim Orthopäden, Neurologen, das ist alles so gesellschaftstauglich. Das ist relativ uninteressant, ne? Wenn ich zum Hautarzt gehe oder eine Krebsvorsorge mache, das kann ich überall erzählen, das interessiert keinen groß. Wenn ich aber sage, wir gehen zum Psychiater, dann drehen sich die nächsten 35 Leute, die das hören, um und fangen das Tuscheln an. Oh, der geht zum Psychiater. Und das würde beim Zahnarzt keiner machen. Und das heißt, bis die Eltern überhaupt da das Telefon in die Hand nehmen und da anrufen, ist ja in der Regel schon mindestens 1, 2 Jahre vergangen, wo ja nichts passiert ist, um dann am Telefon zu hören, naja, vielleicht in den nächsten 9 bis 12 Monaten, wenn sie Glück haben.
Und weißt du, ich finde das so, ja, mach erstmal zu Ende, entschuldige.
Und das ist natürlich das, wo wir von der Pflegeberatung, wo ich natürlich gerne auch die Eltern sage, wenn ihr einfach nur den Verdacht habt und mal unabhängig von jemandem Neutralen wissen wollt, sollen wir jetzt hier schon anrufen? Übertreiben wir gerade? Ist es wirklich schon ein Problem? Und das mal so neutral reflektiert zu haben, da ist natürlich die Pflegeberatung auch gut, weil wir einfach so viele Netzwerke kennen. Und Vergleiche sehen, dass wir einfach die Eltern da emotional unterstützen können, dass sie erstmal nicht das Gefühl haben, sie haben versagt, sondern auch die brauchen erstmal die Stütze, dass man ihnen sagt, sie tun gerade alles, was in ihrer Macht steht, und wir nehmen sie an der Hand und gehen gemeinsam diesen Prozess als Partnerschaft.
Victoria, also du sprichst mir aus der Seele. Ich will euch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Vor 10, 11 Jahren, mein ältester Sohn hat mittlerweile einen super Schulabschluss und geht seinem beruflichen Wunschtraum nach. Aber der war in der 3. Klasse und seine neue Mathelehrerin stellte fest, die ersten 2 Schuljahre furchtbar, weil der konnte mit Zahlen nicht, der konnte kein Mathe irgendwie. Und ich habe immer an mir gezweifelt und dachte, warum kann ich dem das nicht beibringen? Und die neue Mathelehrerin in der 3. stellte fest, er hat beziehungsweise deutete an, es könnte eine Dyskalkulie sein. Ich kann euch sagen, im ersten Augenblick, ich las nämlich irgendwie, dass das auch so ein bisschen zu dieser Neurodivergenz zählt, eine Dyskalkulie zu haben. Im ersten Augenblick ging es mir genauso, wie du sagst. Ich dachte, ach du Scheiße, wir haben total versagt. Dann musste man zum Kinderpsychologen, da gab es Tests, dann gab es irgendwann diese Diagnose. Es war. Gott sei Dank, jetzt haben wir was in der Hand. Und dann gab es eine Lerntherapie. Aber vor 12 Jahren, ey, da war das noch gar nicht in aller Munde. Also es war genau, wie du sagst. Und letztendlich war das Schönste, dass wir einen Weg gefunden haben, den da durchzuziehen, sage ich mal, durch die Schule. Da muss dann jeder seinen Weg auch finden. Aber ich kann es so gut nachvollziehen, dass man immer als Eltern das Gefühl hat, um Gottes Willen, habe ich da versagt oder bin ich kurz davor? Und das ist es wirklich nicht. Es gibt Hilfe, es gibt Diagnosen, es gibt die Pflegeberatung und wie ihr immer sagt, ganz unabhängige, ja, Fachleute. Kann es nicht noch mehr von euch geben? Weil genug gibt es wahrscheinlich nicht, ne?
Nun gibt's nicht, nein.
Und vor allem nicht für Kinder und Jugendliche spezialisiert. Da gibt es wirklich nur 2 Handvoll. Das ist tatsächlich die absolute Ausnahme. Ja.
Wie kriegt man das denn hin, dass es da noch mehr von gibt? Muss man vielleicht irgendwelche,
Da habe ich, oh, da könnten wir jetzt wieder, da müssen wir jetzt ein politisches Thema aufmachen, weil es
mach doch mal.
solange es einfach das gleiche Geld dafür gibt, ob ich Familien ganzheitlich begleite oder ob ich zu Frau Müller ums Eck gehe und deren Zettel unterschreibe, solange wird sich ein Großteil derer, die da nicht aus eigener Betroffenheit oder durch Herzblut dranhängen, wird sich dafür den leichteren Weg entscheiden. Und ich weiß nicht, wie es Victoria geht, und das ahne ich es, aber ich werde regelmäßig in meinen Fort- und Weiterbildungen doch darauf hingewiesen, dass man sich dann doch gegen Kinder und Jugendliche entscheiden wird und lieber wieder im alten Bereich, im Seniorenbereich bleibt, weil es einfach leichter verdientes Geld ist. Und wenn man da mal einen aggressiven Senioren hat, dann ist es halt mal so, aber gerade im Bereich Neurodivergenz, wenn Kinder überstimuliert sind, wenn Kinder im Meltdown sind, wenn Kinder dann quasi kurz vor der Kernschmelze stehen, dann wird man doch regelmäßig körperlich angegangen und das muss man auch abkönnen. Das ist nicht ohne.
Okay. Ich würde gerne, bevor wir gleich wirklich mal in die Zukunft schauen, hoffentlich in eine positive und nochmal ganz positiv rausgehen aus dem Thema, würde ich gerne von dir mal wissen, Markus, du bist nun Fachmann in sämtlichen Richtungen, also Pflegeberater, bist auch spezialisiert eben auf pflegebedürftige Kinder und Jugendliche, auch privat, persönlich hast du damit zu tun. Du kennst ja alle Quellen, du könntest ja alle Mittel ausschöpfen. Läuft es bei dir tippitoppi
Überhaupt
super,
nicht.
weil du
Überhaupt
alles
nicht.
weißt und kennst?
Nein, nein. Also
Ich habe es befürchtet.
ich muss meine Pflege gerade regelmäßig, sagen wir, mindestens im Widerspruchsverfahren einholen. Jetzt am Freitag kommt der MD wieder zu uns, um den Pflegegrad wieder mal zu entziehen. Ja, mit
Zu
17,
entziehen.
ja, natürlich, mit 17 ist das Kind erwachsen und das sollte es zur Bundeswehr und arbeiten gehen und nicht neurodivergent sein und auch nicht körperlich krank sein. Das wird schon so kommuniziert. Da habe
Okay.
ich meine Vorbereitungen natürlich auch schon, weil ich weiß, dass das schief geht. Das weiß ich vorher, ja. Ich habe jetzt gerade im Widerspruchsverfahren das Merkzeichen H für meinen Großen wieder zurückgeholt, kurz vor der Klage.
Das heißt, was genau?
Genau, also dass man im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen H für hilflos, also an einer überwiegenden Anzahl der alltäglichen Tätigkeiten besteht ein Hilfebedarf. Habe ich mir wieder zurückgeholt. Und ihr Lieben da draußen, ne, also wir, die wir hier jetzt die Profis sind, wir werden nicht geschont von den Behörden. Uns geht es ganz genauso wie euch. Deswegen kämpfen wir mit und für euch, weil wir selbst betroffen sind. Und als ich vor 12 Jahren das erste Mal mit dem Themen Pflegebedürftigkeit bei Kindern zu tun hatte, bei meinen eigenen, da hat mir niemand geholfen, weil da gab es diese Strukturen noch nicht. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt doch immer mehr davon gibt und immer lauter wird. Auch dank der sozialen Medien, so giftig wie die sind, aber für sowas waren sie wirklich gut. Und also aus eigener Betroffenheit kann ich nur sagen, nein, es läuft nicht alles rund, nur weil man Profi ist. Da kann man das auch in der Vorbereitung gut formulieren. Da wird es trotzdem erstmal eine Ablehnung geben. Da muss man sich leider auch als Profi drauf einstellen. Geht auch manchmal gut aus, aber meistens muss ich auch die extra Runde fahren.
Ja, also wie du sagtest, es passiert da einiges im System, aber zu langsam und zu wenig, wie ich so raushöre. Lass uns trotzdem einmal ja hoffentlich positiv in die Zukunft blicken
Ja.
oder zumindest Mut geben an die Familien da draußen. Ich würde anfangen gerne mit einer Sache Richtung positives Denken. Was können denn Familien, Eltern von Kindern zum Beispiel, die gerade in einer echten Ausnahmesituation sind, weil sie um Dinge kämpfen müssen, weil sie vielleicht kurz vor einer Diagnose stehen oder weil es eben noch dauert, eine Diagnose zu bekommen, gibt es auch Dinge, die den Eltern helfen können, worauf die zurückgreifen können? Vielleicht mal eine Auszeit, das mag für die einen Eltern hilfreich sein, vielleicht aber auch genau autogenes Training, egal. Gibt es irgendwelche Hilfen, die pflegende Angehörige, sage ich jetzt mal, die eventuell noch keine sind, in Anspruch nehmen dürfen.
Also ich würde noch mal darauf hinweisen auf den Rechtsanspruch auf Pflegeberatung, weil wir beraten natürlich auch zu diesen Themen wie Achtsamkeit, Selbstsorge. Ich bin noch Aromatherapeut, da kann man so aromatherapeutische Riesticks machen zum Thema Entspannungsübungen. Da kann man ein bisschen Atemübungen eintrainieren. Da muss ich jetzt auch nicht in den Yogakurs. So gut kann ich es zwar nicht, aber ich kann so Grundsätze von autogenes Training. Also da kann man schon Dinge tun und der Rechtsanspruch auf Pflegeberatung muss innerhalb 2 Wochen von der Kasse erfüllt sein. Also das heißt, es geht sehr schnell. Das ist eben keine 9 Monate Wartezeit. Das heißt, wir können hier überbrücken. Wir können erste Impulse setzen und oft, und das hat Viktoria vorhin so schön gesagt, wir können ja einfach auch erstmal die emotionale Stärkung der Eltern sein, zu sagen, ihr seid nicht das Problem. Ihr seid wirklich nicht das Problem. Es ist alles gut, so wie ihr das macht. Hier Druck rausnehmen, das ist ganz wichtig. Und das können wir machen, das können aber auch, falls das hier Erzieherinnen und Erzieher oder Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen, wer auch immer hört, hört auf, Druck aufzubauen. Ich weiß, das System sieht es vor, aber wir müssen da wieder wegkommen davon, weil wenn wir auf Neurodivergenz Druck draufgeben, dann ist das wie wenn ich Kohle zusammenpresse, es wird ein Diamant raus, aber erstmal, ja, erstmal brennt und splittert und tut weh und deswegen bitte, bitte hört auf, Druck auf Kinder und Jugendliche mit Neurodivergenz draufzusetzen. Das ist absolut kontraproduktiv.
Weißt du, was ich glaube, Markus? Das ist so bei drei Kindern, die ich durch die Schule gebracht habe, so mein Mein Ding, es fängt eigentlich im Kindergarten an, die Eltern. Das sind diejenigen, die immer das Gefühl haben, mein Kind muss auf der Welle der Besten mitschwimmen oder zumindest im guten Mittelbereich sein. Und da denke ich immer so, ich erzählte von meinem Sohn mit der Dyskalkulie. Unser Mittlerer fragte irgendwann mal, warum feiert ihr den so ab, wenn der eine 4- geschrieben hat? Ey, weil das war seine Leistung. Ja, eine 4- war für ihn wie für einen anderen eine 1. Zum Beispiel, ich glaube, der Anspruch, den wir Eltern haben, meine Güte. Es ist nicht so, wenn wir mit 3 Kindern in den Urlaub gefahren sind, wir haben an der ersten Kurve schon alle Stress gehabt. Die romantische Vorstellung von 3 Kindern und einem tollen Urlaub. Vergesst es einfach. Also, man muss so viel ab von diesem, so muss es sein und so ist es toll und das ist mein Anspruch. Ich glaube, wie oft begegnet euch das in eurer praktischen Arbeit, Victoria?
Oft. Sehr oft auch so, dass ich mit den Eltern sage, okay, was sind denn die Momente, in denen es gut ist? Weil es ist nicht 7 Tage die Woche alles schlecht. Es gibt Orte oder Aktivitäten oder Konstellationen, in denen funktioniert es viel besser. Und oft sind es nicht die Konstellationen, die man sich eben vorstellt, wie den Sonntagsausflug, bei dem auch ich regelmäßig, bevor wir überhaupt losfahren, sage, ich habe schon keinen Bock mehr. Aber ja, weil das einfach, es ist genau wie du sagst, es ist diese Erwartung da, wir sind jetzt alle glücklich, wir fahren dahin, das Wetter ist toll, wir freuen uns, dass wir da sind. Das ist einfach Käse, ja. Aber es gibt andere Orte, wo es einer Familie oft gut geht. Oft ist es einfach in den Wald, wo die Kinder auch einfach mal laufen können, wo sie nicht permanent von links nach rechts reguliert werden, sondern es ist egal, ob sie durch den Baum so oder so laufen, ob sie da mal eine Runde rumschreien und sich da austoben können. Oder einfach der nahegelegene Badeweiher oder wo man ein bisschen Steine ins Wasser werfen kann, auch wenn es nur ganz nah ist und man einfach ein kleines Picknick dabei hat. Und das muss auch nicht in dem schönsten Körbchen sein. Wenn es einfach in irgendeinem Rucksack und einer Tüte ist, ist es auch prima. Und wenn es nur die Gummibärchen sind, weil die gerade funktionieren, dann ist es auch was, das einfach da bleibt. Und dann versuche ich immer auch zu gucken, wo sind denn die Zeiten, in denen es besser läuft. Und dann sollte man versuchen, diese Zeiten öfter zu machen, damit man wenigstens ein paar Situationen in der Woche hat, wo man sagt, hier war es schön. Und es ist nicht alles furchtbar, es gibt auch die schönen Zeiten. Und auch bei den Hobbys der Kinder ist ja Fußball so ein Thema. Ich habe ganz viele Kinder mit ADHS und Fußball, gerade die Jungs natürlich, die ins Fußballtraining gesteckt werden, weil da können sie sich ja auspowern. Und das kann schon für manche funktionieren. Aber in der Regel haben sich die Kinder den ganzen Vormittag ja schon an irgendwelche Strukturen und Regeln halten müssen. Dann mussten sie diese Hausaufgaben machen, die auch schwierig waren. Und dann gehen sie mit dieser großen Erwartung des Auspowerns und der Freude wieder in eine Gruppenkonstellation, in der sie sich wieder an Regeln halten müssen und wieder einen Sport machen, bei dem sie abhängig von anderen Menschen sind und andere Menschen von ihnen abhängig sind. Und eigentlich ist es gar nicht der richtige Sport. Also es wäre ein loses Spielen auf dem Bolzplatz, wo man halt da ist oder nicht, wäre besser. Oder ein Sport wie zum Beispiel sämtliche Skateanlagen, da sind viele Kinder. Und wenn die mal eine Runde zusammenfahren, ist schön, aber wenn der alleine fährt, ist auch egal. Und es gibt kein geplantes Anfang und Ende, sondern es ist einfach, man ist da oder nicht. Und man muss versuchen zu schauen, was ist denn auch der Sport, der nicht nur gut fürs Auspowern ist und in dem die Kinder gut sind und der ihnen Spaß macht, sondern der auch von den Rahmenbedingungen drumherum einfach geeignet ist für das Nervensystem. Und wenn ich einen Termin habe und ich schon am Montag weiß, oder am Mittwoch muss ich wieder dahin und ich bin seit Montag schon gestresst, weil ich nicht weiß, wie schaffen wir die Hausaufgaben rechtzeitig und sind dann da und noch was zum Essen und Abendessen kochen muss auch noch sein, dann ist es falsch. Also dann lieber das nicht machen und auf den Spielplatz oder in den Wald gehen, weil das entspannt alle viel mehr. Und auch das sind so Baustellen, die man die ganze Woche mit sich rumträgt, wo einem gar nicht bewusst ist. Da ist man so reingeraten einfach, weil das ja auch alle machen und Sport ist ja gut für die Kinder. Aber da muss man manchmal wieder zurückgehen und sagen, stopp, wir hören das mal auf und genießen das einfach mal. Nichts zu tun.
Markus, du nickst nur.
Ist
Du
alles
kannst es
richtig.
doppelt und dreifach unterstreichen, oder?
Ja, absolut. Und jetzt das Ende nicht zu gefährden, müsste ich es mir eigentlich verkneifen. Aber das müssen wir jetzt natürlich als Fachleute noch mal ganz kurz sagen. Wenn wir
Ja.
jetzt eine Therapie weglassen, weil das berechtigterweise einfach nur zu noch mehr Koregulation und Stress führt, dann haben uns halt, fehlen uns halt die Punkte im Pflegegrad, weil das System das quasi nicht zulässt, dass eben Kinder laufen lassen auch Therapie ist. Und das ist eben genau das, womit wir am Anfang angefangen haben, die Strukturen zwingen Eltern und Familien und die betroffenen Kinder und Jugendliche in Korsetts und da müssen wir weg davon.
Und das ist ein langer Weg, wie ich so rausgehört habe, ne?
Aber die Sensibilisierung ist ja da. Ja? Also es wird immer lauter, es wird immer häufiger auch gesagt. Ich habe auch Freunde, die beim MD arbeiten, die das auch von mir regelmäßig hören. Wir machen mit diesem Podcast hier, vielen Dank an der Stelle an alle, die das möglich machen, tatsächliche Aufklärungsarbeit in die Richtung, weil es wird einfach mehr. Ja? Es wird deutlicher, es wird sichtbarer und wir können da jetzt einfach ein Teil der Lösung sein, um es für alle im System einfacher und wenn wir Politikersprech verwenden wollen und müssen, auch günstiger zu machen.
Als Schlusssatz hätte ich gern irgendwie eine Botschaft von euch an die Eltern, egal in welchem Stadium sie sich gerade befinden, ob das der erste Eindruck ist, oh, da könnte irgendwas schief laufen, schief in Anführungszeichen, sorry für die Formulierung, oder halt eben schon mittendrin stecken und gerade die Leistung nicht bekommen, die sie vielleicht gerne hätten. Was könnt ihr denen für eine Botschaft mitgeben?
Macht es nicht alleine, also versucht es einfach nicht alleine zu machen, weil es nicht schaffbar ist. Diesen Workload, den man da on top hat, nur schon die ganze Bürokratie würden auch die Eltern, die ganz gesunde Kinder haben, auch nicht on top schaffen, weil es einfach zu viel ist. Es ist kein persönliches Versagen und man braucht einen Unabhängigen, der einem an der Seite steht, der das mit einem gemeinsam durchsteht, mit dem man sich austauschen kann. Genau, das würde ich raten.
Markus, einmal dein Hoffnungsschimmer für alle Familien.
Ihr könnt nichts falsch machen. Hört auf euren Bauch, hört auf euer Herz, hört auf eure Kinder, denn die wissen am besten, was ihnen gut tut. Und lasst euch nicht von der Gesellschaft in Richtungen drängen, die für eure Kinder nicht die richtigen sind.
Wunderbar. Besser hätte ich es auch nicht sagen können.
Das freut
Ihr
mich.
zwei, ich glaube, wir konnten nur so einen kleinen Ausschnitt darüber geben, was da gerade läuft, dass viel in Bewegung ist. Das gibt ja auch Hoffnung. Pflegeberater als Krisenmanager, das wäre eigentlich so das Ziel, dass man eine Ansprechperson hat und da habt ihr einen Rechtsanspruch drauf, das ist kostenfrei, die euch dann eben ja durch diesen Dschungel durchführt. Das ist das absolute Ziel. Aber wie wir schon gehört haben, es gibt Pflegeberater und das sind wahrscheinlich die meisten, wie Markus und Viktoria, die wirklich top drauf sind in diesen Themen. Holt euch Hilfe, nur nicht zu drüber sprechen. Nicht drüber zu sprechen kann ein Fehler sein. Deswegen, ich danke euch ganz herzlich, Markus Oppel und Viktoria Eiden, beide Pflegeexperten für pflegebedürftige Kinder und Jugendliche. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Macht's gut.
Ciao. Macht's gut. Ciao, tschüss.
Und für euch auch einen wunderbaren Tag und wir hören uns.
Rundum versorgt, der Pflegepodcast Ihrer KKH in Zusammenarbeit mit FAMPLUS.